mich mit am meisten fasziniert, ist Gottes Gnade. Vielleicht können wir das einmal anwerfen. Was mich am meisten fasziniert, ist Gottes Gnade. Weil Gnade was ist, was ich überhaupt nicht in mir selbst habe. Und weil mich das einfach so beeindruckt an ihm. Seine Gnade. Und deswegen ist der Titel der Predigt heute auch Gnade. Und jetzt erstmal die Frage, was ist Gnade? Lass uns erstmal anschauen, was ist Gnade? So, ihr Preteens, wo seid ihr? Wo sitzt ihr eigentlich? Ah, da, okay. Hat jemand von euch eine Basisbibel dabei heute Morgen? Ja? Okay, dann warten wir kurz. Du kannst deine Bibel gerne aufschlagen. Was ist mit euch anderen los? Kommt ihr einfach unbewaffnet in den Gottesdienst oder wie? Wo ist euer Schwert? Ja, die Kirche ist der einzige Ort, wo ihr durch die Sicherheitskontrolle mit einem Schwert reinkommen dürft in Deutschland. Genau. Wenn du möchtest, kannst du einmal Lukas 2, Vers 40 aufschlagen. Jetzt unter Stress Bibelstelle aufschlagen. Lukas 2, Lukas-Evangelium. Genau. Ja, die können das. Ich finde es so großartig, dass in so vielen verschiedenen Gruppen, die wir im Moment haben, dass da immer das Wort Gottes im Zentrum steht. Und Bibelstellen aufschlagen, jeder bringt seine Bibel mit und so. Genau. Du musst nicht den Vers vorlesen. Lukas 2, Vers 40. Und da steht neben in den Basisbibeln, die wir lesen, da sind so Erklärungen dran. Und da steht, müsste links unten auf der Seite, müsste die Erklärung für Gnade stehen. Und die kannst du einmal vorlesen. Ach so, von vorne, ja. Oder ich komme zu dir.
Da unten, genau. Okay, das kannst du einmal vorlesen. Liebevolle Zuwendung Gottes, die der den Menschen ohne Vorbedienung schenkt.
Amen. Danke. Richtig gut, danke. Gnade ist die liebevolle Zuwendung Gottes, die er den Menschen ohne Vorbedingung schenkt. Und das fasziniert mich an Gott. Diese Liebe ohne irgendeine Bedingung, ohne irgendetwas. Wenn man predigt, ich darf jetzt schon irgendwie so fünfte, sechste Mal oder so predigen, vielen Dank dafür, für das Vertrauen, das bedeutet mir sehr viel. Dann lernt man auch, dass die Gemeinde sich ja nicht alles merkt, was man sagt, oder? Also was wisst ihr noch von meiner ersten Predigt ungefähr vor einem Jahr über wer Gott sieht, sieht den Vater? Natürlich, es bleibt irgendwas hängen und es ist ja auch gut und es ist ja dann Nahrung auch für die nächste Zeit und dann braucht man wieder die nächste Nahrung und so. Das verstehe ich ja auch. Aber ich würde gerne, dass eine Sache hängen bleibt von dem, was ich sage. Und das ist Gnade. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich möchte einmal im Jahr die gleiche Predigt halten. Über Gnade. Warum? Weil ich faul bin und nur einmal vorbereiten will. Nein, natürlich nicht, sondern weil es mir so wichtig ist, dieses Thema Gnade zu predigen und weil wir dieses Thema immer wieder neu hören müssen. Jeder von uns muss immer wieder neu an Gnade Gottes erinnert werden. Und das hier ist die erste Predigt über Gnade. Ihr seid bei einem historischen Moment dabei. Mal gucken, wie weit ich komme. Die Predigt hat zwei teilige Gliederung. Der erste Teil ist so ein bisschen ein Theorieteil, wo wir nochmal uns anschauen, wo kommt Gnade in der Bibel vor und so weiter. Und im zweiten Teil geht es dann mehr um die praktische Anwendung. Ich möchte gerne mit einem Lückentext weitermachen. Ich lese Bibelstellen vor und ich mache immer eine Pause und halte das Mikrofon zu euch. Und dann dürft ihr die Lücke füllen. Es ist sehr einfach für euch, denn die Lücke ist immer mit dem Wort Gnade gefüllt. Und falls euch das zu schwer ist, es ist ja auch 10:45 am Morgen, da ist man vielleicht noch nicht so fit, steht der Text auch hier. Und es ist auch ein rhetorisches Stilmittel von mir, weil nämlich Udo am Beamer-Dienst hat heute einen echt einfachen Job. Ich kann jetzt schon mal spoilern, diese Folie wird sich nicht ändern im Lauf der Predigt. Und das kann auch die Gnade Gottes zeigen. Genau. Okay, wir starten. Das Ziel ist es, so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie oft Gnade in der Bibel vorkommt und wie wichtig das Gott ist. Ich starte einfach mal in Genesis 6, Vers 8. Nur Noach fand in den Augen des Herrn. Nummer 14, 19. Gib diesem Volk nach deiner großen die Schuld, wie du sie diesem Volk schon früher weggenommen hast. Von Ägypten bis hierher. Psalm 25, 6. Gedenke deines Erbarmens, Herr, und der Taten deiner, denn sie bestehen seit Ewigkeit. Richter 6, 17. Gideon erwiderte ihm, wenn ich gefunden habe in deinen Augen, dann gib mir ein Zeichen dafür, dass du selbst es bist, der mit mir redet. Jetzt sind wir im Neuen Testament angekommen. Jesus sagt das im sogenannten Nazareth-Manifest in Lukas 4, 22. Er predigt da und sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Und alle stimmten ihm zu, sie staunten über die Worte der die aus seinem Mund hervorgingen und sagten, ist das nicht Josefs Sohn? Johannes 1, 14. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll und Wahrheit. Und jetzt seid ihr gleich zweimal gefragt. Johannes 1, 16. Aus seiner Fülle haben wir alles empfangen. Über? Amen. Ja, über Jesus heißt es auch, die Gnade Gottes war auf ihm. Jesus sagt selbst, dass er gekommen ist, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Das war der Sinn seines Predigtdienstes und seines Heilungsdienstes und so weiter. Und auch Paulus, Paulus sieht sein eigenes Leben und das Wirken als Apostel auch ganz durch die Gnade bestimmt. Er sagt nämlich in 1. Korinther 15, Vers 10, durch Gottes bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht im Dienst für Jesus. Aber nicht ich, wer hat sich abgemüht, sondern die Gottes zusammen mit mir. In den Briefen im Neuen Testament steht am Anfang oft dieser Gruß, Gnade und Friede sei mit euch. Und manche Briefe werden auch beendet mit der Gnade Gottes, mit dem Wunsch der Gnade Gottes. Interessant finde ich auch noch, wir haben es gleich geschafft mit Bibelstellen, in Römer 5, Vers 21 heißt es, die Gnade soll herrschen. Also wie einst die Sünde durch den Tod herrschte, soll jetzt die Gnade herrschen. Interessant, oder? Die Gnade soll herrschen. Und der wichtigste und klassische Vers so zum Thema Gnade, finde ich, und Rettung ist Epheser 2, Vers 8 bis 10. Wodurch sind wir gerettet? Durch Gnade seid ihr, durch den Glauben gerettet. Nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. Wenn wir noch im Theorieteil sind, dann müssen wir einmal kurz unterscheiden. Gnade ist, es gibt zwei Arten von Gnade, die man so kennt. Das eine ist die allgemeine Gnade und das andere ist so die rettende Gnade. Allgemeine Gnade bedeutet, dass Gott gnädig ist mit allen Menschen auf der Welt. Obwohl Menschheit gesündigt hat, geht ja trotzdem noch die Sonne auf über Guten und über Bösen jeden Morgen, oder? Und trotzdem haben Menschen gute Ideen und sind kreativ und können Probleme lösen. Und ja, manchmal sogar nicht Christen mehr als Christen, die gute Werke tun. All das gute Dinge, die die Menschen haben, dass man hier mitten in Hamburg in einem Café sitzt, mit einem guten Kaffee und die Sonne genießt und dabei Zeitung liest und sich entspannt und man hört die Vögel zwitschern, das kann man auch machen, ohne dass man an Gott glaubt. Das kann man auch glauben, obwohl ja eigentlich durch die Sünde der Zorn Gottes auf einem ist. Aber trotzdem schenkt Gott das. Und das ist das, was man in der Theologie eben die allgemeine Gnade nennt. Allgemein im Sinne von gilt für alle Menschen. Und dann gibt es aber auch die rettende Gnade. Ja, das kann man relativ einfach definieren. Das ist die Gnade, die rettet. Retten von was? Von Sünde. Von Trennung von Gott. Genau, Herr, das neue Bibellexikon. Die rettende Gnade, genau. Wayne Grudem definiert in seinem Buch Biblische Dogmatik eine Einführung in die systematische Theologie. Da geht es um allgemeine Gnade. Und rettende Gnade ist eben die Gnade, die rettet. Diese Gnade ist für die Menschen ein unverdientes Geschenk, das ihnen durch das Leben und Sterben Jesu zugänglich wird, der alle Menschen mit Gott neu versöhnt hat. Dieses Wort Gnade bedeutet auf Griechisch Charis und das kann man übersetzen mit Gnade, Gunst, Dank, Anmut und so weiter, aber es wird in der überwältigenden Mehrzahl mit Gnade übersetzt. Und das kommt sehr, sehr häufig auch im Neuen Testament vor. Und das Wichtigste ist, das ist ein rechtfertigendes Geschenk Gottes. Gnade ist ein rechtfertigendes Geschenk Gottes. Was heißt Rechtfertigung? Rechtfertigung heißt, das ist eine Gerichtssprache. Wir, die wir schuldig sind vor Gott, müssen gerecht gesprochen werden. Und das geschieht durch Gnade. Und darauf bezieht sich dieses Charis, dieses Wort Gnade. Wir erhalten das unverdient, wenn wir an Jesus glauben und wenn wir das annehmen, was er am Kreuz getan hat. Diese Gnade geschieht alleine aus Gottes Willen. Sie kann nicht durch menschliche Leistung erkauft oder erzwungen werden. Theoretisch gäbe es ja zwei Wege, wie man gerecht vor Gott leben kann. Der erste ist, dass wir das ganze Gesetz einhalten, alle Gebote einhalten, die er gibt. Aber das können wir gar nicht, weil wir unter der Macht der Sünde sind. Deswegen bleibt uns effektiv gesehen nur noch ein Weg übrig und das ist eben an Jesus zu glauben. Es ist interessant, dass das Neue Testament kennt einen Unterschied zwischen der Gnade Gottes und dem Gesetz Gottes. Und den sehen wir ganz stark in Johannes 1, Vers 17. Da heißt es, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, 10 Gebote, die Wahrheit kam durch Jesus Christus. In Römer 5, 17 heißt es, sagt Jesus, Matthäus 5, 17. Matthäus 5, 17. Denkt nicht, sagt Jesus, denkt nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um das aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Er hat alle Gebote Gottes eingehalten, das, was wir nicht tun konnten, damit, wenn wir an ihn glauben, wir in ihm sind, wir aufs Engste mit ihm verbunden sind. Durch die Taufe in den Tod, aus dem Wasser raus, in das neue Leben mit Christus. Und das geht eben durch Glaube. Gnade ist etwas anderes als Gesetz. Und das ist so großartig, weil Gott musste das nicht tun. Wir haben uns so dran gewöhnt und manche von uns sind schon seit Jahrzehnten Christ und die Gnade Gottes ist hoffentlich ein fester Bestandteil unseres Lebens, das Fundament, auf dem wir stehen. Aber eigentlich ist es etwas ganz Ungewöhnliches. Gott hätte uns Menschen nicht vergeben müssen, nachdem wir gesündigt haben. Und das finde ich interessant. Die Engel zum Beispiel haben ja auch gesündigt. Sie haben auch gesündigt im Himmel. Luzifer und so und ein Drittel der Engel sind mit ihm runtergefallen. Können wir dann in Offenbarung lesen. Und in 2. Petrus 2, 4 heißt es, Gott hat auch die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern sie mit Ketten in der Finsternis der Unterwelt verwahrt und sie als Gefangene dem Gericht übergeben. Wir lesen mit keinem Wort, dass Gott den Engeln nachgegangen ist, um sie zu retten. Gott ist nicht verpflichtet, die Menschheit zu retten, aber er hat es getan, weil er gnädig ist. Kommen in den praktischen Teil. Nachdem wir jetzt uns kurz angeguckt haben, dass Gnade ganz häufig im Neuen Testament drin vorkommt, dass es wirklich ein kostenloses Geschenk ist, was Gott uns durch Jesus am Kreuz macht, was er nicht hätte tun müssen und was wir eigentlich auch nicht verdienen. Was heißt das jetzt für unser praktisches Leben als Christen im Alltag? Wenn Gott gnädig ist, ja, was sollen wir nun sagen? Sollen wir an der Sünde festhalten, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Amen. Wenn wir Gnade verstehen, führt es nicht dazu, dass wir fröhlich sündigen und gerne in Sünde leben, sondern wenn wir Gnade verstehen, führt das dazu, dass wir einen heiligen Lebensstil führen. Richtig verstanden führt Gnade zu einem heiligen Lebensstil. Titus 2,11. Denn die, sehr gut, ihr seid noch wach, Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben. Die Gnade Gottes erzieht zu einem heiligen Lebensstil. Und manche sagen dann, ja, aber man darf sich ja jetzt auch nicht auf dem Sofa der Gnade ausruhen oder auf dem Sofa der Gnade einschlafen und in der Hölle aufwachen. Und natürlich ist das erstmal ein ernstes Thema, ne? Manche sagen vielleicht, okay, in der Predigt über Gnade darf man da überhaupt über Hölle sprechen, über Zorn Gottes. Und ich sage, wenn man über Gnade predigt, muss man auch den Zorn Gottes predigen. Muss man auch den großen Zorn über das, was nicht gut ist in dieser Welt, muss man predigen, seine heilige Natur, weil nur dann leuchtet die Gnade ganz stark auf, oder? Vor dem Hintergrund der Heiligkeit Gottes und des Zornes Gottes über Sünde, da wird die Gnade Gottes ganz neu und deutlich sichtbar. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Bendix' Predigt letztens, wo er so zwei Hintergründe hatte, einen hellen und einen dunklen Hintergrund. Und vor dem hellen Hintergrund sieht man die Flamme vom Feuerzeug nicht so gut. Aber vor dem dunklen Hintergrund sieht man das viel stärker. Und vor dem Hintergrund, dass Gott wirklich zornig ist über Sünde und dass er gerecht ist, da wird die Gnade nochmal ganz neu sichtbar. Also es kann ein negatives Extrem sein, dass man sich irgendwie auf dem Sofa der Gnade ausruht und sagt, ja, ist ja alles egal, was ich mache, ist ja eh Gottes Gnade da. Ich hatte mal so ein Gespräch, da war ich noch gar nicht richtig im Glauben, aber ich war auf so einer christlichen Freizeit und stand ich mit einem an der Kaffeemaschine und er hat so erzählt, was irgendwie alles passiert ist im Moment und meinte dann so ganz beiläufig so, ja, aber Gottes Gnade trägt das ja auch. Und ich dachte mir, irgendwas ist daran so ein bisschen falsch. Da hat mir wirklich so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit des Themas gefehlt. Und das ist quasi das erste Extrem, in das wir fallen können bei Gnade. Dass wir sagen, ja, jetzt ist ja sowieso alles egal. Und pff, ja, ich mache mir daraus eine billige Gnade, so hat Bonhoeffer das genannt. Ich mache die Gnade Gottes billig, wenn ich nicht auch danach heilig leben will. Das wäre das eine Extrem, aber das andere Extrem ist eigentlich das, was ich viel stärker wahrnehme, was das Problem ist. Auch bei mir selbst und auch in unserer Gemeinde in Gesprächen. Ich glaube, wir haben ein viel größeres Problem damit, die Gnade Gottes anzunehmen. Ich glaube, wir haben ein Problem, die Gnade Gottes anzunehmen. Warum? Weil es sich ungerecht anfühlt. Es fühlt sich ungerecht an, diese Güte Gottes anzunehmen. Ich hatte einmal ein Wochenende, schon ein bisschen her, da habe ich wirklich Gott gedient in der Gemeinde und es war Action und ich habe gesehen, wie Menschen zum Glauben gekommen sind und Menschen neu angefangen haben zu beten und es war großartig. Und oft ist es so, kennt ihr das? Wenn man Durchbrüche hat in der Beziehung mit Gott, dann kommt danach meistens der Feind und will das nochmal stärker angreifen. Und so ist es bei mir oft und sowas auch in dem Moment. Und ich bin nach diesen Tagen, die voll waren mit Gott, bin ich in eine Sünde gefallen, die ich lange Zeit davor nicht mehr gemacht hatte, die ich schon gedacht hatte, ja, ich habe die komplett überwunden. Und weil ich aber irgendwie vorher viele Predigten über Gnade gehört habe, vermutlich, wusste ich in dem Moment, warte mal, Gottes Gnade gilt mir. Ich fühle mich gerade nicht so, als ob diese Gnade für mich zählt. Aber es ist wahr. Es fühlt sich falsch an, dass Gott mich so sehr liebt, dass ich jetzt direkt zu ihm kommen kann. Direkt nachdem ich in Sünde gefallen bin, kann ich wieder zu Gott kommen. Ich muss nicht wenigstens eine Stunde warten und mich erstmal schlecht fühlen, bevor ich zu Gott kommen kann, sondern ich kann direkt im nächsten Moment zu Gott kommen. Und wisst ihr, was mein größter Sieg an diesem Wochenende war? Genau diese Erkenntnis. Nicht das Dienen im Reich Gottes, sondern dass ich wirklich verstanden habe, diese Gnade ist für mich da. Diese Gnade zählt für mich, auch wenn es sich falsch anfühlt. Manchmal kann es auch schwer sein, Gnade anzunehmen, weil wir denken, wir müssen sie uns verdienen. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit? Das ist ein Gedanke in uns, den wir noch erneuern lassen wollen. Lass uns mal anschauen, was die Pharisäer damals über Gerechtigkeit gedacht haben. Ich zitiere aus Eduard Lohse, Umwelt des Neuen Testaments, Seite 135 bis 140. Da geht es um das Judentum und die Vorstellung, wie stellen sie sich vor, wie wir gerecht vor Gott werden können. Nach Überzeugung der Pharisäer, deren Ansichten die herrschende Meinung bestimmten, ist es den Menschen durchaus möglich, gerecht zu leben und zu handeln, das Gesetz zu erfüllen und damit vor Gott zu bestehen. Sie waren der Ansicht, dass Verdienste, also was wir Gutes tun, gegen Verschuldung, also was wir Schlechtes tun, aufgerechnet werden. Und wenn am Ende die Verdienste überwiegen, dann lautet unser Urteil auf Gerechtigkeit. Nicht in freischenkender Güte, sondern vielmehr in genauer Entsprechung von Leistung und Lohn vollzieht Gott die Abrechnung. Also Gott bewertet, wie du handelst im Judentum, was pharisäisch geprägt ist. Und manche von euch kommen aus dem Islam, da ist es genauso. Man spricht zwar irgendwie von der Gnade Gottes, aber im Kern meint es nicht dieselbe Gnade, die wir Christen meinen. Und ja, wenn wir diese Einstellung mal vergleichen mit dem, was die Bibel im Neuen Testament lehrt, zum Beispiel Galater 5, Vers 4, schreibt Paulus, ihr, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, seid von Christus getrennt. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Mit anderen Worten, wenn ihr versucht, aus eigenen Werken gerecht vor Gott zu werden, dann zählt Gottes Gnade nicht mehr für euch. Und Gnade provoziert nicht nur, weil sie sich ungerecht anfühlt, sondern sie kann auch spalten. Und natürlich bei allem interreligiösen Dialog, der wichtig ist, und ich bin dankbar dafür, dass wir Religionsfreiheit haben und wir wollen in Frieden mit allen leben. Aber wir müssen einfach festhalten, die Gnade Gottes ist etwas, was im Christentum alleine ist. Das kennen andere Religionen nicht. Und das sollte man auch klar so sagen. Auch wenn man auf der Straße oder wenn man mit Menschen von Jesus erzählt und das Evangelium weitergibt, lasst uns wirklich diese Gnade Gottes weitergeben und immer wieder betonen, es geht nicht um deine eigenen Werke. Es geht darum, dass Gott sagt, dir will ich vergeben. Glaub an mich, dann bist du gerettet. Genau. Und wenn wir diese beiden negativen Extreme vermeiden, wenn wir vermeiden, auf der einen Seite uns einfach nur auszuruhen und ja, es ist alles egal, und auf der anderen Seite aber auch vermeiden, diese Gnade nicht annehmen zu können, dann sind wir in der Mitte und dann sind wir auf einem guten Weg. Dann kann uns Gnade davor bewahren, dass wir ausbrennen in unserem Leben. Gemeindedienst ist anstrengend. Ich hatte ein Seminar von einem Gemeindegründer und er hat erzählt, dass er nach einigen Jahren einen Burnout hatte und in eine christliche Klinik musste. Und dort hat seine Frau ihn angerufen und sagt, du predigst immer so gut über Gnade und alle sagen, du hast Gnade so verinnerlicht. Aber hast du wirklich Gottes Gnade verstanden? Und dieser Gemeindegründer bricht zusammen im Wald in der christlichen Klinik, fängt an zu weinen und versteht, dass er in den letzten Jahren in seinem Dienst nicht auf der Gnade Gottes gegründet war, sondern auf seinem eigenen Wunsch, irgendwas für Gott zu rocken. Wir müssen Gnade verstehen, damit wir nicht ausbrennen. Wir müssen auch Gnade verstehen, damit wir anderen gnädig sein können. Zahlreiche Beispiele, zum Beispiel das Gleichnis von dem hartherzigen Schuldner. Gnade kann dir auch kann dir helfen beim Aushalten von schlimmen Situationen. Paulus hat ja diesen Dorn im Fleisch, von dem ich glaube, dass es Verfolgung ist und Leiden durch andere Menschen, was ich an der Stelle gerne ausführen würde, wo die Zeit jetzt nicht mehr reicht. Und Gott sagt zu ihm, meine Gnade genügt dir, denn die Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Also auch in schwierigen Situationen, auch vielleicht im Alter, kannst du dir immer wieder sagen, Gottes Gnade genügt. Das ist das, was zählt in meinem Leben. Und diese Gnade kann uns auch vor Stolz bewahren. Wenn wir ein positives Feedback bekommen auf etwas, dann wissen wir, woher es kommt. Von ihm. Und auch wenn in dieser Gemeinde Aufbrüche geschehen, was wir alle glauben und was wir jetzt schon sehen können, dann wissen wir, nicht wir selbst haben das gemacht, sondern Gott hat das gemacht. Ja. Lasst uns, egal was passiert, beeindruckt sein von der Gnade Gottes. Wenn wir beten und irgendwelche Dämonen bewegen, irgendwelche Gegenstände im Raum, lasst uns nicht davon beeindruckt sein. Lasst uns beeindruckt sein von der Gnade Gottes. Genau. Die Predigt ist fertig, ich fasse noch kurz zusammen. Gottes Gnade ist die unverdiente, liebevolle Zuwendung Gottes an Menschen. Sie führt uns zu einer Beziehung mit Gott und einem heiligen Lebensstil. Es fühlt sich manchmal falsch an, Gottes Gnade anzunehmen. Aber genau darum geht es. Wir können sie nicht selbst verdienen. Und wir müssen aufpassen, auch so zu leben. Ja, lasst uns still werden vor Gott. Und dann vielleicht nach einer kurzen Zeit mit kurzen Gebeten auf die Predigt reagieren.